Wir unterscheiden immer zwischen zwei problematischen Gruppen. Das sind halt einmal die toxischen Akteure im Gaming, die jetzt eben nicht eindeutig rechts sind, aber die zum Beispiel die diskriminierende Stimmung befeuern oder die rassistische, sexistische, antisemitische Sprache im Chat verwenden. Aber oder die problematischere Gruppe wären dann eben die eindeutig rechtsextremen Akteure. Das können zum Beispiel Rechte in Entwicklerstudios sein oder wir sehen halt eben große rechtsextreme Gruppen auf Steam, die irgendwelche Wehrmachtssymbolik verwenden oder die halt eben Runen verwenden oder die Swastika rechtsextreme Attentäter glorifizieren, also eindeutig rechtsextreme Accounts.
Gaming-Plattformen wie die erwähnte Steam würden zu wenig tun gegen das ganze Spektrum des rechten Hasses, sei es gegen einmalig geäußerte Bemerkungen in den Chats oder gegen ganze Spielewelten, die rechtsextremes Gedankengut verbreiten, so der Experte für Gaming und Rechtsextremismus. Diese Untätigkeit mache es den AkteurInnen leicht, solche Kanäle bewusst zu nutzen, um Millionen von Menschen zu erreichen.
Wir können auf jeden Fall beobachten, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, dass es halt eben auf den Plattformen ein sehr starkes Problem gibt, weil Plattformen wie Steam oder auch Discord relativ wenig moderieren. Das heißt, Rechtsextreme, die irgendwie aus anderen digitalen Räumen verbannt werden, von, ich sag mal, klassischen sozialen Medien ausgesperrt werden, suchen sich neue Orte, wo sie aktiv sein können. Und das können irgendwelche Telegram-Gruppen sein, das können aber halt auch Gaming-Räume sein. Wir sehen zum Beispiel gerade auf Steam, das ist immer so ein bisschen das Problemkind, welches wir ansprechen müssen. Das ist halt eine große Videospielvertriebsplattform, wo man eigentlich Spiele kauft und bewertet und sich über diese Spiele unterhält. Aber das ist quasi auch ein eigenes kleines soziales Netzwerk oder eigentlich auch ein großes soziales Netzwerk, wo es sage und schreibe 26 ModeratorInnen gibt für täglich zwischen 30 und 60 Millionen Accounts, die hier aktiv sind. Und da ist dann halt eben auch diese laute Minderheit aktiv, die da ihre Gruppen aufbaut, irgendwelche Wehrmachtsfangruppen, irgendwelche Accounts, die rechtsextreme AttentäterInnen glorifizieren oder halt eben auch Accounts, die mit eindeutig verfassungsfeindlicher Symbolik arbeiten.
Eine andere Plattform, Twitch, sei zwar sehr aktiv im Kampf gegen rechtsextremen Missbrauch, doch diese sei oft sehr gut organisiert.
Aber hier sehen wir dann zum Beispiel, dass sogenannte Hate Raids stattfinden, also dass toxische und rechtsextreme Akteure eben halt auch hier gerade StreamerInnen angreifen, die schon von Diskriminierung betroffen sind, weibliche StreamerInnen, StreamerInnen, die nicht eine weiße Hautfarbe haben und greifen eben diese Menschen hier gezielt an, versuchen diese StreamerInnen aus dem Konzept zu bringen und versuchen letztlich auch diese StreamerInnen sozusagen von Twitch zu sperren.
Die verschiedenen Gaming-Plattformen haben also unterschiedliche Schwachstellen. Ganz grundsätzlich könne man aber sagen, dass alle diese Plattformen in irgendeiner Form von Rechtsextremen politisch missbraucht werden.
A, dafür, dass sich rechtsextreme Akteure vernetzen und sich Gruppen aufbauen. B, aber halt auch, dass ja quasi Gedanken oder eben auch die Ideologie verbreitet wird, indem dann zum Beispiel Symbole benutzt werden oder eben auch nach und nach die Grenzen des Sagbaren verschoben wird, indem gewisse Codes verwendet werden. Und C, sehen wir halt auch, dass Gaming-Kultur oder eben halt auch Gaming-Plattformen dafür genutzt werden, um andere Menschen zu mobilisieren. Wir sehen dann mal, dass irgendwie so etwas wie ein patriotisches Videospielturnier organisiert wird oder ein Gaming-Abend oder versucht wird, eben andersweitig die Zielgruppe zu erreichen.
Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung appelliert deswegen an die Plattformen, aufmerksamer gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Er nimmt aber auch SpielerInnen selbst und Erziehungsberechtigte in die Pflicht.
Meine ganz grundsätzliche Empfehlung an Gamerinnen wäre A, die Finger nicht stillzuhalten, wenn sie Dinge sehen, sich B, zu solidarisieren und halt auch quasi für alle anderen Menschen, für Eltern, für Pädagoginnen, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man sollte jetzt auch nicht irgendwie direkt quasi die Alarmglocken läuten lassen, wenn der Begriff Steam fällt, weil eigentlich ist jede Gamerin, jeder Gamer auf Steam aktiv, aber man sollte sich halt eben mal genauer angucken, in was für Kreisen da möglicherweise Kinder oder Schülerinnen aktiv sind. Man sollte mit den Leuten darüber reden, mit den Kindern darüber reden, welche Spiele konsumiert werden, was für Narrative da geteilt werden.
Das Thema ansprechen, vor allem in den Szenen selbst. Genau das macht auch das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy von Mick Prinz selbst. Mit Digital Streetwork, wie er es nennt, also neben Workshops und Referaten, sind die AktivistInnen des Projekts auch selbst auf den Plattformen unterwegs. Gibt es denn auch Games, die sich kritisch mit Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzen? Spiele, die demokratiefördernde Narrative teilen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich hätte jetzt tatsächlich auch Through the Darkest of Times als eines meiner Leuchtturmbeispiele genannt, weil das tatsächlich ein sehr gutes Spiel ist, was man theoretisch auch im Geschichtsunterricht verwenden kann. Es ist ein Spiel, was im Nationalsozialismus spielt, man spielt halt eine Widerstandsgruppe und hat auch ganz viele moralische Entscheidungen zu treffen. Hilft man zum Beispiel dem Rabbiner, der auf dem Alexanderplatz angegriffen wird, oder geht man zu der Demonstration in den Berliner Lustgärten. Und das ist halt etwas, was man tendenziell auch im Geschichtsunterricht thematisieren kann und dann gleichzeitig auch überlegen kann, hey, was hättet ihr gemacht? Und auch, sind das irgendwie Quellen, auf die wir uns auch stützen können? Sind das Fakten? Können wir noch mehr über diese Orte und auch über diese Ereignisse herausfinden? Ein anderes Beispiel, welches ich immer ganz gerne nenne, ist von der Bildungsstätte Anne Frank, das Spiel Hidden Codes. Das behandelt weniger den historischen Aspekt, sondern könnte man tendenziell eher im Sozialwissenschaftsunterricht einsetzen, weil es hier um aktuelle rechtsextreme Codes geht, wie es quasi schon auch im Namen Hidden Codes steckt. Und hier kann man dann mit diesem Spiel sich über rechtsextreme Codes informieren und gleichzeitig auch überlegen, wie man eben dagegen vorgehen kann. Also das ist auch ein Projekt, welches man sowohl im privaten als auch im bildungspolitischen Kontext super einsetzen kann. Und auch wir tun das in unseren Workshops und nennen diese Beispiele, gucken ab und zu auch in diese Spiele rein, wenn wir jetzt mit Zielgruppen arbeiten, die noch keine Bezugspunkte zu Videospielen haben. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die es da immer positiv zu erwähnen gibt, dass es hier auch viele positive und tolle Beispiele gibt, wie man Gaming-Kultur auch in pädagogische Arbeit mit einbeziehen kann.